Ich würde gerne wissen, wer darauf gekommen. Nein, ich war das nicht. Definitiv nicht. Tanzbär vielleicht, aber Predibär. Ja, erstmal die Uhr, damit ich euch nicht bis zu Tode langweile. Ja, ich habe heute ein altes Thema für euch, mitgebracht. Einige werden das kennen. Aber ich möchte dieses Thema einfach mal von einer anderen Perspektive beleuchten, wie man es sonst hört. Man kennt diese Predigten über das Thema, was ich gleich auch sagen werde. Aber irgendwie möchte ich halt einfach mal einen anderen Blickwinkel geben. Kennt ihr das nicht, irgendwie, dass wenn man irgendwie eine Aufgabenstellung hat, eine Problemlösung oder so, dass es meistens sehr hilfreich ist, um das Problem zu lösen oder eine Sache wirklich zu verankern, dass man sich die von mehreren Seiten anguckt. So aus der Theorie, mal eine Praxis dazu, irgendwie so verschiedene Sichtweisen und auch mal andere Leute fragt und so. Auf die Art und Weise ist das immer hilfreich, dann irgendwie dieses Gesamte zu verstehen. Ich bin leider durch mein wunderbares Microsoft-Betriebssystem genötigt, heute ein bisschen zu blättern. Ich hoffe, ihr nutzt diese Zeit, darüber nachzudenken, was ich sage. Und zwar möchte ich heute über Epheser 4, die Verse 1 bis 3 predigen. Und die lauten: So ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. In aller Demut und Sanftmut, in Geduld ertragt einander den anderen in Liebe. Und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Geile Stelle. Also ich möchte mich besonders heute mal ein bisschen darüber auslassen, über diese Sache mit dem Würdigleben der Berufung. Das klingt mich irgendwie, hat bei mir lange gedauert, bis ich begriffen habe, was er damit meint. Als erstes die Frage, wozu sind wir eigentlich berufen? Wozu sind wir berufen? Man hört immer so viel, wir sind berufen, Priester zu sein, wir sind berufen, Botschafter Gottes auf Erden zu sein und so. Aber die wichtigste, die allgemeingültige, für jeden Einzelnen gültige Berufung ist erstmal, Kind Gottes zu sein. Das ist absolut das Wichtigste. Unabhängig von irgendwelchen Diensten, unabhängig von irgendwelchen Gaben, egal wer du bist, was du für eine Vergangenheit hast, egal was Gott mit dir vorhat, du bist erstmal berufen, Kind Gottes zu sein. Und im Epheserbrief lässt sich Paulus in den ersten drei Kapiteln, also in den Kapiteln vor dieser Bibelstelle, ziemlich genau darüber aus, was das bedeutet. Er arbeitet raus, dass es eine besondere Stellung ist, in die uns Gott durch seine Gnade hochhebt. Er heiligt uns, das heißt Heiligung heißt, oder heilig gemacht werden heißt, herausgeheben, besonders hervorgehoben werden. Und durch Gottes Gnade, durch seine Liebe für uns, werden wir so herausgehoben. Wir haben eine besondere Stellung und das ist unsere Berufung als Kind Gottes. Kind sein bedeutet, ich weiß nicht, ihr kennt ja so vielleicht Eltern und Kinder, ihr wart vielleicht selber mal Kind oder seid vielleicht schon Eltern, ich weiß es nicht. Die einzigen, die ja nie Kinder waren, waren Großeltern. Was hat man da für eine Berufung? Erstmal, man bekommt Schutz. Man wird versorgt, so Essen und Süßigkeiten und den Arsch voll und so. Halt alles, was man braucht. Und hinterher kriegt man auch noch das Erbe. Und wenn wir Kinder Gottes sind, dann werden wir von ihm geschützt. Dann werden wir von ihm versorgt. Dann bekommen wir hinterher das Erbe. Wir sind die Erben. Der Reichtum Gottes, der ist uns sicher. Das ist unser Erbe. Und Gott nimmt dich, wenn du ihn in dein Leben reinlässt, wenn du sagst, hey Jesus, ich möchte mit dir gehen, dann adoptiert er dich sozusagen. Er sagt explizit, ja, ich will dein Vater sein, ich will diese Rolle annehmen und du sollst mein Kind sein. Also vom Glauben an Jesus über das Kreuz halt, dass Jesus für uns gestorben ist, kommen wir in diese Berufung rein, Kind Gottes zu sein. Aber was geschieht dann? Was geschieht da eigentlich? Im Kolosserbrief, die Verse 1, 21 bis 22, steht: Auch euch, die ihr einst fremd und feindlich gesinnt wart in bösen Werken, hat er nun versöhnt durch den Tod seines sterblichen Leibes, damit er euch heilig und untadelig und makellos vor sein Angesicht stelle. Wenn ihr nun bleibt im Glauben, gegründet und fest und nicht weicht von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt. Durch seinen Tod hat Jesus uns genommen und hat uns sauber gewaschen. Und jetzt, das ist die Knallerstelle schlechthin, hat uns vor seine Augen gestellt, heilig, tadellos, also ohne irgendwie die Möglichkeit angeklagt zu werden, wirklich makellos. So hat er uns vor sich gestellt. Und das begreife ich irgendwie nicht, weil wenn ich in mein Leben reingucke, ist das, ja, ich sehe das halt ein bisschen anders. Aber ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das, dass ihr euch nicht so heilig fühlt und nicht so tadellos fühlt. Aber aus Gottes Sicht seid ihr das. Wenn ihr ihn annehmt, seid ihr fehlerlos. Also nicht fehlerlos, aber makellos. Weil Jesus dafür gestorben ist. Aus Gottes Gnade bist du das. Ein Beispiel, der verlorene Sohn. Den kennt ihr wohl, verlorene Sohn, diese Geschichte, der Typ, der irgendwie Sohn ist halt und dann irgendwie abzieht, lässt sich das Erbe auszahlen, prasst das durch, das geht ziemlich zügig, es geht ihm immer schlechter, nachdem er richtig ordentlich gefeiert hat und hinter Schweinehirt und dann denkt er sich, ist scheiße hier und Hungersnot und zurück zum Vater und er hat dadurch, dass er sein Erbe angenommen, also sich hat auszahlen lassen, hat er seine Kindschaft abgelegt sozusagen, hat gesagt, hey, ich habe nichts mehr mit euch zu tun. Das bedeutete das damals. Er hatte also kein Anrecht mehr, aber er ist hingegangen und jetzt das Krasse, was der Vater tut. Der Vater, dem ist das alles scheißegal, der liebt sein Kind und er nimmt es wieder auf und der gibt ihm zu essen und macht eine Riesenfete und steckt ihm den Ring wieder an den Finger, der bedeutet, dass er sein Sohn ist und kleidet ihn in coole Gewänder und stellt ihn wieder genauso hin, wie er vorher war. Und der Vater scheißt einfach drauf, was passiert ist zwischen den beiden und freut sich halt einfach und nimmt ihn wieder an und stellt ihn wieder so her. Rein aus Gnade, er hätte das nicht machen müssen. Und genauso ist das auch bei uns. Wir waren erst fremd und Gott sagt, ja, ich will euer Vater sein. Ihr sollt meine Kinder sein. Und wir können da nichts für tun, außer glauben. Und Jesus wäscht uns rein und macht uns heilig. Und macht uns untadelig. Ein anderes Beispiel, ihr kennt doch so Babys, wohl? Also ich bin ja kein Freund von Babys, also prinzipiell erst, wenn man mit denen diskutieren kann, weil das ist meine Stärke, dann wird das, ist das gut. Aber so diese kleinen Kinder, also jetzt mal ganz ehrlich, die können doch eigentlich nichts, oder? Das Einzige, was sie können, ist irgendwie kacken, pinkeln und schreien. Und essen. Ja, essen können sie auch. Kotzen, genau. Hey, die können ja doch viel. Aber so richtig effektiv sind sie ja nun nicht gerade, wohl? Also ich meine, wenn sie schon essen, dann halten sie es noch nicht mal bei sich. Also irgendwie, das ist schon ziemlich krass. Und wenn man jetzt so ein kleines, schreiendes, quengelndes Kind da sieht, Entschuldigung, ihr Mütter und Väter, aber irgendwie, ja, jetzt, wenn man das jetzt also sieht, irgendwie, was machen die Eltern? Die füttern das und es kackt sich zu und sie machen es wieder sauber und dann schreit es wieder, ja, was hat es denn nur? Hunger? Nee, Windeln auch nicht, was hat es denn nur? Schüttel, schüttel, schüttel. Irgendwie, man weiß gar nicht, was das Kind eigentlich hat und es brüllt und plärrt und, ist doch nervig, finde ich. Aber die Eltern, und das finde ich irgendwie so krass, also ich bin noch kein Vater, deshalb kann ich das nicht nachvollziehen. Die Eltern, die tun das aus Liebe. Und das nimmt diese ganze Kacke weg. Das ist, macht es ihnen egal. Und wenn es sich 1000 Mal pro Tag zuscheißt, das ist egal. Und, Entschuldigung. Und, die tun das aus Liebe für das Kind, zu dem Kind. Und so ist es auch mit Jesus. Jesus hat dich reingewaschen. Er hat dich sauber gemacht. Alles, was zwischen dir und ihm war, zwischen dem heiligen, heftigen Gott und dir, der ganze Schmutz, den hat er weggewaschen. Und in seinen Augen bist du wunderschön, bist du sauber. Und wenn du dich wieder zuschmierst, dann macht er dich wieder sauber. Und wenn du 100 Mal schreist, dann ist er 100 Mal für dich da. Es ist genau das Gleiche. Und die Sünden, die du getan hast, die Verfehlungen, die du getan hast, die sind von seinen Augen vergessen. Gott sagt, er schmeißt die ins tiefe Meer und deshalb sieht er die auch nicht mehr und deshalb sieht er dich makellos. Wenn Gott sagt, ich vergeb dir was, dann ist das für ihn vergessen, dann ist die Sache weg. Und wir sind berufen, diese Kinder zu sein. Ein schönes Beispiel, wie das mit uns auch ist, findet man auch im Epheserbrief zum Thema Gemeinde. Und zwar im Epheser 5. Glaube ich. Ja, 25 bis 27. Wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben, um sie zu heiligen, Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er sie vor sich stelle als eine Gemeinde, die herrlich sei und keinen Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig ist. Jesus mag es halt, irgendwie sich mit Leuten zu umgeben, die in seinen Augen heilig, untadelig, sauber und wunderschön sind. Und da er euch so geschaffen hat und da auch die Gemeinde so gedacht hat, hat er halt diesen Preis gezahlt und hat sich halt irgendwie schmutzig gemacht und hat angefangen zu waschen, sodass wir so vor ihm stehen können. Und das ist wahrscheinlich vielen von euch nichts neu, das muss das Fundament sein. Das muss das sein, wo ihr alles drauf aufbaut. Jeden Dienst, den ihr tut, jede Arbeit, die ihr für Gott macht, alles, was ihr für die Leute tut, das ist das richtig coole Fundament. Diese Liebe, die zwischen euch und Gott ist. Und deshalb, wenn du da nicht sicher drin bist, wenn du dich da nicht fest drin fühlst, dann möchte ich dir sagen, krieg deine Sicherheit drin. Mach das fest, tu das tief in dein Herz rein. Indem du zum Beispiel betest, indem du dafür betest, dass Gott dir seine Liebe offenbart, dass du dafür betest, dass Gott dir zeigt, wie er dich sieht. Oder dass du in der Bibel liest, es gibt viele Stellen zum Thema Vaterherz und zur Annahme und all so ein Gedöns. Lest halt diese Stellen immer wieder, lernt sie von mir aus auswendig. Das ist wirklich wichtig, dass sich das einprägt in unser Herz, dass es wirklich ein Fundament ist, dass es nicht eine Sache ist, die irgendwo in unserem Kopf drin ist und ja, wir wissen das, sondern dass es wirklich fest ist, dass es tragfähig ist, dass es in unserem Herzen drin ist. Und für diese Sachen, wie ich schon sagte, sind absolut keine Taten nötig. Das ist wichtig. Dafür, dass wir geliebt sind, sind keine Taten nötig. Du musst nicht irgendwelche tollen Dinge tun und irgendwie ein krasser Mensch irgendwie wie Luther oder so, der ist nicht mehr wert in Gottes Augen wie du. Egal, was du tust für ihn. Das ist erstmal absolut bedingungslos. Und jetzt mal ganz ehrlich. Findet ihr nicht auch, dass das ein absolut reicher Schatz ist, den wir in unserem Herzen tragen können? Dass wenn wir das wirklich fest in unser Herz reinbekommen, das ist doch eine Sache, die uns wirklich reich macht. Die ihn wirklich, das ist der Hammerschatz, wenn man weiß, dass der größte und heftigste und coolste Typ irgendwie dieses Universums uns so doll lieb hat. Und wenn das verwurzelt ist, das ist ein Schatz, den kann uns keiner rauben. Und jetzt denke ich mir so als Jesus-Freak, oder viele Jesus-Freaks denken sich, hey, das ist ja geil. Also ich bin jetzt erstmal geheiligt, ich bin tadellos, ich bin makellos. Wunderbar, herrlich, cool. Also als allererstes zur Theke, den Arsch zuziehen, saufen, 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 irgendwie raus und richtig rumprollen, richtig auf die Kacke hauen und so. Hey, wir sind ja heilig. Wir sind doch tadellos. Hey, dafür ist Jesus gestorben. Prost. Ja, geil. Und dann kommt dieser Paulus an und sagt dann irgendwie, ich glaube, der kennt Jesus-Freaks. Oder hatte vielleicht damals, als er diesen Brief schrieb, schon so eine Offenbarung irgendwie, dass es irgendwann mal Jesus-Freaks Ephesus gibt oder so. Und schreibt halt diesen Brief und sagt so, hey, Jesus-Freaks Ephesus e.V., Leute, lebt doch mal ein bisschen würdig, dieser Berufung würdig. Nicht immer nur saufen und rauchen, ja, ich rauche ja auch. Ah. Ja, ich stelle mich auch unter diese Predigt, ja. Irgendwie, hey, lebt doch mal würdig. Guckt doch mal, wie ihr lebt. Ihr habt so einen reichen Schatz bekommen. Gott hat euch, hat sich so schmutzig gemacht. Hat euch so derbe sauber geschrubbt. Und jetzt macht euch ständig wieder, jetzt kackt euch ständig wieder zu. Das ist so, kennt ihr Leute, die Papas Sohn sind? So von Beruf Papa. Sohn. Also es gibt ja diese Menschen, die richtig Asche machen und weiß ich nicht und dann Kinder haben und denen dann alles in den Arsch stecken. Und dann gibt's ja so Menschen, denen das nicht gut vertragen und die dann halt so Sohn werden. Aber so eine besondere Art von Sohn, nämlich die, die nicht gelernt haben, mit Geld umzugehen, die nicht gelernt haben, irgendwie verantwortungsbewusst mit ihrem Leben umzugehen. Entschuldigung, ich bin erkältet. Und die hauen immer auf die Kacke und ich habe heute echt eine Fäkalsprache, irgendwie weiß ich nicht. Heute besonders. Nein, und die prassen immer mit der Knete rum und irgendwie, das sind einfach Arschlöcher. Schon wieder sowas Fäkales. Papas Sohn halt. Und jetzt meine Frage. Wenn man schon so einen Vater hat, der sich wirklich richtig reinkniet, nur damit es der Familie gut geht und der sich Mühe gibt, dass die Kinder haben können, was sie wollen. Habt ihr nicht auch im Herzen so, wenn ihr solche Leute seht, so, boah, was sind das denn für welche irgendwie? Mein Gott, können die nicht mal irgendwie diesem Familienstand auch würdig leben? Müssen die denn so über die Stränge schlagen? Können die das nicht wertschätzen? Leben die nicht unwürdig da irgendwie so ein bisschen? Anderes Beispiel, vielleicht ist euch das näher. So Fußballweltmeister. Wenn da so ein Verein Fußballweltmeister wird, irgendwie, wer ist es momentan? Brasilien? Ich weiß es nicht. Also Fußballweltmeister Brasilien. So, wenn man die jetzt spielen sieht, die sind Weltmeister, die haben irgendwie mal geschafft, irgendwie gegen alle anderen zu gewinnen. So, und wenn man die jetzt spielen sieht, dann erwartet man doch, dass sie spielen wie Weltmeister, oder nicht? Stellt euch vor, Freundschaftsspiel gegen Ackerfreunde Nord und die treten, da erwartet man doch, dass die in Grund und Boden stampfen. Und wenn es dann irgendwie 2-2 unentschieden rausgehen würde, da würde man doch denken, hey Leute, das sind doch die Weltmeister. Mein Gott, warum spielen die wie Hanepampels? Das ist doch ein Unding. Das sind Weltmeister, die müssen doch wie Weltmeister spielen. Die müssen doch besser spielen als die anderen. Man erwartet sowas. Das ist, dass die ihrem Titel würdig spielen, oder? Wer würde sowas erwarten? Arm hoch. Einige. Wer interessiert sich ein Scheiß für Fußball? Okay. Wer würde bei dem Sohn erwarten, dass er sich irgendwie ein bisschen würdiger verhält? Für ihn interessiert der Sohn Scheiß. Okay. Mein Gott, ich habe heute irgendwie die falschen Beispiele mitgebracht. Naja, nächstes Mal. Du bist von Gott besonders hervorgehoben. Er hat dich rausgeholt aus dieser Masse. Und für ihn bist du etwas ganz Besonderes. Du bist sein Lieblingskind. Jeder von euch ist sein Lieblingskind. Und er hat dich total reich beschenkt. Und jetzt mal die Frage, ist es da nicht, also rein aus unserer menschlichen Sicht, nicht eigentlich allzu logisch, sich da entsprechend zu verhalten? Unabhängig davon, ob das gesünder für unser Leben ist und ob Gott besser weiß, was für uns gut ist und so, mal das ganz beiseite gelassen. Das hört man beim Thema Heiligkeit eigentlich immer. Ist es nicht eigentlich allzu logisch, wenn Gott uns so reich beschenkt, dass wir uns dem würdig, diesem Geschenk würdig zeigen? Du musst das nicht. Gott liebt dich bedingungslos. Du kannst dein Leben lang ein richtiger Drecksack bleiben. Du kannst dein Leben lang nur Dreck machen. Solange du glaubst mit dem Herzen und bekennst mit dem Mund, bist du errettet. Halleluja. Bedingungslose Liebe. Kind bleibt Kind, egal ob verzogen oder halt nicht. Es gibt nur eine Bedingung. Du musst glauben. Aber jetzt überleg mal. Gott, dieser heftige Typ, der echt super mächtig ist, der reißt sich... Nein? Der strengt sich an, den zerfetzt es fast, der geht ans Kreuz, der beugt sich runter bildlich. Ihr seid so klein und er ist so groß und er beugt sich runter, dass er auf einer Höhe mit euch ist. Der erniedrigt sich. Gott hat sich gedemütigt, nur um mit dir auf einer Ebene sein zu können. Er stirbt, er überwindet den Tod, nur dass du wirklich sauber gewaschen werden kannst. Nur für dich. Und mal ganz ehrlich, nötigt das nicht eigentlich zum Handeln? Wenn einer so etwas Heftiges tut, da wird man doch dankbar, oder nicht? Und das nötigt einen doch, irgendwas zurückzugeben, oder? Es gibt so ein Sprichwort, Adel verpflichtet. Noblesse oblige. Ich hoffe, Franzosen, das ist richtig ausgesprochen. Adel verpflichtet. Woher kommt dieser Spruch? Ich meine, den kennt man jetzt aus der Ferrero Rocher Werbung. Aber es hat nichts damit zu tun, dass sich der Baron die Kugel gibt. Sondern es geht darum, früher, die Adeligen, die hatten auch viel Asche und hatten so ein paar Knechte. Und so ein Volk, so Bauern, Gedöns und so. Und die haben auch richtig Knete kassiert. Aber ein Adliger, von dem erwartete man, ich weiß, dass das nicht alle so getan haben, aber so eigentlich wäre das so das richtige Bild gewesen, dass er sich ordentlich verhält, dass er sich um seine Untergebenen kümmert, dass er dafür sorgt, dass es der Wirtschaft dort gut geht, dass er sich für deren Nöte einsetzt und dass er einfach seinem Status, seinem Platz entsprechend handelt. Dass er irgendwie nicht rumprollt oder so, sondern dass er sich benehmen kann. Dass er Anstand hat. Adel verpflichtet. Und Wenn wir so besonders sind, wenn Gott uns, wenn Gott dich so hervorgehoben hat, dich so geheiligt hat, dich so sauber gemacht hat, dann verpflichtet das doch. Adel verpflichtet. Und jetzt mal ehrlich, wenn das Kind, wir nehmen jetzt wieder dieses Kind, wohl, ich meine, hey, es macht sich sauber, wie machst du es sauber, es macht sich dreckig, du machst es sauber, es macht sich dreckig. Aber irgendwann kommt doch ein Punkt, wo du dir denkst, so mein Gott, jetzt sollte es langsam aufhören, sich ständig dreckig zu machen. Irgendwann erwartet man noch so eine gewisse Reife von dem Kind, dass das Kind lernt, dass das Kind sich irgendwie, ja, entsprechend verhält. Und unser Weg ist der, dass wir anfangen zu glauben, dass wir Jesus unser Leben geben, dass er uns sauber macht, uns reinigt. Die erstmalige Heiligung, dass er uns richtig, richtig sauber wäscht. Und das ist ein reiches Beschenken. Und immer wenn wir wieder Mist bauen, dann beschenkt er uns wieder reich und macht uns wieder sauber. Und wenn wir fallen, dann nimmt er uns wieder hoch. Und da ist doch der nächste Schritt, dass wir dankbar werden, oder? So Dankbarkeit ist doch eine herrliche Sache. Aber jetzt mal die Frage, treibt diese Dankbarkeit nicht ins Handeln? Nötigt einen das nicht, wenn man merkt, dass jemand so viel für einen tut, dass man mal was zurückgibt? Dass man sagt, ey, irgendwie möchte ich dem was Gutes tun. Unabhängig von unserem Nutzen. Irgendwie nicht so egoistisch gedacht, sondern einfach, hey, der ist so cool zu mir, jetzt tue ich mal was für ihn. Ich hoffe, dass du das schon ein Stück erkannt hast. Ich glaube, keiner von uns hat das wirklich tief und total erkannt. Und deshalb such bitte danach. Such danach, das zu begreifen, das zu verstehen. Wenn Gott dich erhebt, dann ist das irgendwie so, als wenn du irgendwie aus einem normalen Menschen einen Superhelden machen würde. Mit so einem Laserblick wie Superman. Ja, und was erwartet man von so einem Typen mit super Laserblick? Dass er irgendwie sein Popcorn von der Couch aus zum Poppen bringt? Oder dass er vielleicht rausgeht mit seinen Laseraugen irgendwelche eingeklemmten Leute aus Autos schneidet? Was erwartet ihr von so einem Superhelden? Hey, und wenn Gott euch richtig groß macht und Gott euch heftig macht, hey, dann bleibt doch nicht mit dem Arsch auf dem Sofa sitzen und macht irgendwie, betet über euer Popcorn. Jetzt mal diese boshafte Frage, die ich gerne stelle. Wenn ihr euch jetzt eine andere Person betrachtet, nehmen wir irgendein X, nehmt mich. Ja, dann trete ich jetzt keinem auf den Schlips. Nehmt mich. Hey, ich bin reich beschenkt von Gott. Er hat mich angenommen, er liebt mich, wunderbar. Würdet ihr jetzt nicht sagen, ja, von dem Typen erwarte ich, dass er sich echt heilig verhält. Dass er sich nicht wie ein Arschloch verhält. Dass er nicht irgendwie die ganze Zeit Kacke baut. Hey, der ist doch geliebt von Gott. Von anderen Menschen erwartet man das. Warum tun wir es nicht selber? Warum handeln wir oft und warum handle ich auch oft so nicht selber? So entsprechend. Und jetzt die Frage, wie, und da geht uns diese Stelle auch drauf ein, wie verhalten wir uns eigentlich würdig? Und Paulus nimmt hier ein, zwei Sachen raus. Und ich glaube, das sind nur Beispiele. Man kann das erweitern, aber es fasst das ganz gut zusammen. Er sagt, dass er der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. In aller Demut und Sanftmut, in Geduld, ertragt einander in Liebe. Und seid darauf bedacht zu wahren, die Einigkeit im Geist und das Band des Friedens. Demut. Gott gegenüber, anderen Menschen gegenüber, sich nicht so hochzustellen. Sanftmut, irgendwie nicht gleich jedem auf die Mappe zu klopfen. Man muss nicht jeden vermackeln. Irgendwie, man muss auch mal Sachen hinnehmen können. Und in der Gemeinde und unter unserem Leib Christi, aber auch mit anderen Mitmenschen, eine Einigkeit zu bringen. Das ist wichtig. Liebevoller Umgang. Das sind einige der Früchte des Heiligen Geistes, die auch im Galater aufgezählt werden. Und ich möchte das einfach ganz kurz zusammenfassen und das wäre eine eigene Predigt oder mehrere sogar. Das sind im Endeffekt einfach nur Beispiele für jesusmäßigen Wandel, dass wir uns jesusmäßig verhalten. Dass wir gucken, wie hat es Jesus gemacht, er hat es richtig gemacht und dass wir es einfach genauso tun. Wir sind reich beschenkt worden, du bist reich beschenkt worden. Ich weiß nicht wie, aber zumindestens durch Errettung, zumindestens durch dieses Reingewaschensein, durch viele andere Sachen, hören wir immer in unseren Zeugnissen. Dann lass doch andere Menschen an deinem Reichtum, der im Überfluss da ist, lass doch andere dran teilhaben. Hab nicht alles irgendwie so, ganze Knete zusammenhalten, sondern gib doch mal was ab von diesem Reichtum. dien doch vielleicht mal anderen. Nicht immer unbedingt irgendwie als Lobpreiser oder als Prediger oder weiß ich nicht, als Thekenteam, sondern einfach nur als Mensch. Dien den Leuten doch mal. Wenn du drogenfrei wurdest, dann mach doch Drogenarbeit. Wenn du liebevolle Annahme erlebt hast, dann nimm du doch andere Leute liebevoll an. Vielleicht sind sie dir nicht so, magst du sie vielleicht nicht. Und das sind irgendwie Leute, wo du denkst, oh, das ist doch nicht eine Wellenlänge. Hey, geh mal über diesen, spring mal über deinen Schatten. Versuch doch einfach mal den Leuten irgendwie jesusmäßig entgegenzukommen. Paulus plädiert hier für so ein freiwilliges Zurückgeben. Ein freiwilliges Zurückgeben von dem Schatz, den wir von Gott bekommen haben. Und deshalb, wenn ich das zusammenfassen muss, dann möchte ich euch bitten, hey, nehmt nur ein paar Worte mit. Nehmt mit, dass ihr danach suchen sollt, zu begreifen, dass ihr sicher seid. Dass ihr wirklich reich seid. Dass ihr berufen wurdet von Gott. Dass ihr heilig gemacht wurdet. Dass Gott euch wirklich makellos ansieht. Dass er euch als wunderschön betrachtet. Und wenn ihr das noch nicht verinnerlicht habt, dann sucht danach im Gebet in der Bibel. Und dann lebt würdig, nicht prollig, würdig, Adel verpflichtet. Amen. Ich möchte noch kurz beten und dann machen wir noch ein wenig Lobpreis und vielleicht kannst du auch während des Gebets oder beim Lobpreis die Zeit auch nutzen, vielleicht irgendwelche Sachen von Gott zu erfragen, vielleicht Gott darum zu bitten, das erste Mal, dass er dir wirklich diese Offenbarung schenkt, dass er, was es bedeutet, Kind Gottes zu sein. Vielleicht kennst du Gott noch gar nicht und denkst dir, mein Gott, ich will auch mal sauber sein. Dann such dir hier einen Christen und bet mit dem. Und ja, ich bete noch kurz. Herr Gott, ich glaube, das ist nicht ganz einfach. Wir sehen uns total oft selber irgendwie als arme kleine Hemden an. Wir sehen unsere Fehler, wir sehen unsere Macken, wir sehen, dass wir wirklich total oft scheiße sind, Gott. Und ich glaube, jeder hat auch ein bisschen mit Minderwertigkeit zu kämpfen, Vater. Und du siehst uns aber anders. Du siehst uns, wie du uns gemacht hast. Und Vater, ich möchte dich bitten, dass jeder Einzelne hier diese weiterkommt in dieser Erfahrung, dass jeder Einzelne das wirklich annehmen lernt. Vater, ich möchte dich bitten, dass du da Heilung reinbringst, wo Heilung nötig ist. Ich möchte dich bitten, Vater, dass du wirklich Komplexe aufbrichst, Herr, und dass du uns in der nächsten Zeit wirklich mal durch deine Brille uns ansehen lässt. Lass uns in deine Augen schauen, Vater. Lass uns sehen, wie du uns siehst. Und Herr Gott, bitte bring uns mit deinem Heiligen Geist immer mehr in Dankbarkeit rein. Lehre uns, dankbar zu sein. Und beschenk uns auch weiterhin im Überfluss, sodass wir wirklich abgeben können. Und lehre uns auch abgeben. Amen.